Ich habe die Haut gezogen. Die Haut ist das größte Organ, und man kann Funktionen aufzählen. Und zwar schützt es vor allem die Innen- und Außenwelt voneinander, also so gesehen vor schädlichen Umwelteinflüssen. Stichwort Immunabwehr. Es ist das wichtigste Sinnesorgan des Körpers durch die vielen Rezeptoren. Die Haut hält die Körpertemperatur konstant durch Schweißbildung, durch Vasodilatation und Konstriktion. Die Haut reguliert außerdem noch den Wasserhaushalt, schützt also auch natürlich vor Wasserverlust und gibt auch natürlich somit dann Salz und H2O auch ab. Außerdem ist die Haut natürlich auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, Spiegel der Seele. Die Haut hat zum einen eine Hautflora, also die ist besiedelt durch Bakterien. Und diese Bakterien helfen eben auch, Keime abzuwehren. Da wären wir wieder bei der Immunabwehr. Wir haben auch einen Säureschutzmantel, der eben einen leicht sauren pH-Wert hat, der eben auch so ein bisschen Richtung unspezifische Immunabwehr geht. Und außerdem haben wir halt eben noch einen Biofilm an der Hautoberfläche, und der ist eben so für den Schutz von chemischen Stoffen praktisch da. Wir haben prinzipiell zwei Hauttypen. Wir haben einmal die Leistenhaut. Das ist ein individuelles Leistenmuster. Hier haben wir keine Behaarung und nur Schweißzellen. Hier wäre es zum Beispiel die Handinnenfläche oder die Fußfläche, also die plantare Seite und palmare Seite praktisch. Dann haben wir noch die Felderhaut, die ist dann in allen anderen Körperregionen. Hier haben wir eine Felderaufteilung. Hier haben wir Behaarung, Talg und Duftdrüsen. Jetzt würde ich weitermachen gerne mit dem Aufbau der Haut. Wir haben drei Schichten: einmal die Epidermis, die Dermis und die Subcutis. Die Epidermis ist aus mehrschichtigem verhornten Plattenepithel. Hier haben wir die Hauptzellen, die Keratinozyten, die sich im Laufe ihrer vierwöchigen Lebenszeit zu Korneozyten verwandeln und eben Keratin produzieren, was halt ja, eine hornige Substanz praktisch ist. Wir haben weitere Zellen, zum Beispiel die Merkel-Zellen sind Tastrezeptoren, Melanozyten sind für die Melaninproduktion zuständig, also Stichwort UV-Schutz. Und die Langerhanszellen, das sind dendritische Zellen. Die Epidermis besteht aus fünf Schichten, dem Stratum corneum. Da sind die Korneozyten, also die Hornzellen, und dienen halt eben zur Grenzbildung. Wir haben das Stratum lucideum, wir haben das Stratum granulosum, wir haben das Stratum spinosum und die Stratum basale. Und Stratum basale ist praktisch die unterste Schicht, die dann jetzt zur Dermis Kontakt hat. Die Dermis hat eine gute Blutgefäßversorgung, viele Abwehrzellen, und durch die Wasserspeicherung in der Dermis haben wir auch einen gewissen Hauttugor, also einen Spannungszustand der Haut. Die Dermis besteht aus zwei Schichten, einmal Stratum papillare und Stratum reticulare. Das Stratum papillare ist zapfenartig, lockeres Bindegewebe mit elastischen Fasern. Hier haben wir Haargefäße, initiale Lymphgefäße, Meissner-Tastkörperchen, die Berührungsrezeptoren sind. Das Stratum reticulare ist unregelmäßiges Bindegewebe. Hier haben wir Kollagene und elastische Fasern. Also es ist elastisch, aber auf jeden Fall stabil. Wir haben hier Blutgefäße und initiale Lymphgefäße, so wie oben auch. Und hier haben wir jetzt Haarfollikel, Nerven und Talg- und Schweißdrüsen. Die Epidermis und die Dermis nennt man zusammen die Cutis. Das heißt, nach der Cutis kommt die Subcutis als unterste Schicht. Die Subcutis besteht aus lockerem Bindegewebe. Wir haben hier viele Fettzellen. Diese Fettzellen dienen eben zum Stoßdämpfer, zum Kälteschutz und zum Energiespeicher. Wir haben hier auch Blutgefäße in der Subcutis, aber die sind eher gering durchblutet. Und genau aus diesem Grund ist es eben der Injektionsort für Medikamente, weil wir hier eben eine langsame Resorption haben. Hier verlaufen auch Präkollektoren und Kollektoren, also Lymphgefäße. Wir haben hier Schweißdrüsen, Haarwurzeln und die Fata Pacini-Körperchen, Vibrationsrezeptoren. Jetzt würde ich gerne einmal noch ein bisschen was zum Bindegewebe erzählen. Prinzipiell gehört Bindegewebe zum Binde- und Stützgewebe. Es wird produziert von Fibroblasten oder beziehungsweise die produzierenden Zellen heißen Fibroblasten, die ruhenden Zellen heißen Fibrozyten. Prinzipiell kann man das Bindegewebe in drei Unterteile unterteilen, sag ich mal. Einmal in die Kollagenfasern, in die elastischen Fasern und in die Grundmatrix. Kollagenfasern sind Proteine, die an Ribosomen zusammengesetzt sind. Wir haben hier nur eine Verlängerung von 5%. Kollagenfasern lassen sich prinzipiell einordnen in straffes Bindegewebe, lockeres Bindegewebe und eine Sonderform. Und natürlich noch die Kollagentypen 1 bis 4. Elastische Fasern haben wir hier, was ja auf jeden Fall ein Identifikationsmerkmal ist. Wir haben nämlich hier eine Verlängerung von 100-150% der Fasern und geben somit Elastizität. Wo wir diese elastischen Fasern vor allem finden, ist eben die Lunge und Blutgefäße. Elastische Fasern werden auch von Fibroblasten produziert. Und elastische Fasern haben ein Funktionsoptimum von 37 Grad Celsius. Werden sie, wird die Kerntemperatur niedriger, werden die so glasartig spröde. Genau, dann haben wir noch als letztes die Grundsubstanz oder die Grundmatrix genannt. Das ist eine zähflüssige, klebrige Substanz aus Zucker und Protein. Die bindet vor allem Wasser im Bindegewebe und stabilisiert somit alle Fasern. Ist natürlich auch für die Abwehr von Erregern gedacht, also besteht aus einer feinen Netzstruktur. Und genau, dann haben wir natürlich auch Epithelgewebe. Epithelgewebe kann einschichtig, mehrschichtig sein, es kann verhornt, es kann unverhornt sein. Epithelgewebe kommt immer mit einer Basalmembran, die besteht aus Zucker und Eiweißen. Wir haben im Epithel kein Blutgefäß. Hier wird rein durch passive Ernährungssituation praktisch ernährt, also Osmose, Diffusion. Und beim mehrschichtigen Epithelgewebe haben wir eben Tight Junctions und das Desmosom. Die sind eben, also die Tight Junctions, die dichten Zellzwischenräume ab und Desmosom sind eben für die Verbindung und Stabilisierung der Zellen da. Für den Physiotherapie-Kontext ist es so, dass wir natürlich immer viel desinfizieren, was natürlich super wichtig ist für die Hygiene. Aber hier müssen wir halt auch aufpassen, dass zum Beispiel beim häufigen Händewaschen eben generell der Säureschutzmantel abgetragen wird. Das heißt, die Haut wird trocken und rissig. Deswegen muss man dann eben, weil man halt seine Hände viel desinfiziert in unserem Job, muss man halt eben darauf achten, dass man auch regelmäßig sich die Hände eincremt, also praktisch das Rückfetten erlaubt. Und weil es ist so, dass nur eine intakte Haut Schutz gegen Infektionen darstellt. Für den Patientenkontext ist es so, dass wir hier Stichwort Dekubitus haben. Also wir haben eine Kompression von hautversorgenden Gefäßen. Und durch diese Kompression haben wir halt eine starke Durchblutungsstörung, was sich halt erstmal durch Rötung zeigt und im Endeffekt natürlich durch Nekrose, also die Haut stirbt ab. Und hier sehen wir halt häufig wirklich Hautdefekte, also dass die Haut praktisch abstirbt und man bis auf Muskeln und Knochen sehen kann. Deswegen ist es halt für uns wichtig, auch zu schauen, dass die Patienten immer schön gelagert sind, keine Falten in Unterlagen etc. Genau, das war's.